lese ich uns Johannes 4, Vers 6 bis 14. Johannes 4, Vers 6 bis 14. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Bis soweit.
Was bedeutet es, dass Gott ein liebender Gott ist? Ja, dass Gott selbst die Liebe ist, nach 1. Johannes Kapitel 4. Viele denken als erstes daran, dass Gottes Liebe sich darin zeigt, dass er uns Menschen das Heil anbietet. Das ist ja auch vollkommen richtig, diesen einen Vers, den wir so gut kennen, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die eine Seite der Liebe Gottes. Hast du aber schon mal über die andere Seite oder eine mögliche andere Seite dieser Liebe nachgedacht? Nämlich, welche Schmerzen bereitet es Gott, wenn wir Menschen diese Liebe nicht erwidern? Diese Seite der Liebe Gottes wird uns heute beschäftigen. Wir wollen uns mit dem Text aus Jeremia 2 befassen, der schon genannt wurde. Und ich nenne diesen Text mal ein Klagelied Gottes. Dieses Klagelied vermittelt uns einen tiefen Einblick in Gottes liebendes Herz. Wir finden dieses Klagelied in Jeremia 2, ab Vers 1 und es geht dann durch bis Kapitel 3, Vers 5. Lauter Klagen. Und davon werden wir heute die ersten 13 Verse näher betrachten. Jeremia 2, die Verse 1 bis 13. Ich lese diese Verse gleich. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob, und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind? Und sie sagten nicht: Wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht. Und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und seht. Sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Soweit Gottes Wort. Diese Klage liest sich wie ein Lied über eine verlorene Liebe. Ein Lied voller sprachlicher Bilder, die uns etwas von Gottes Leidenschaft erkennen lassen. Diese Klage als Liebeskummer Gottes zu beschreiben, hilft uns vielleicht, Gottes Schmerz ein wenig besser zu verstehen. Der Text lässt sich in drei Abschnitte gliedern, auf die wir anschließend dann eingehen wollen. Die ersten drei Verse, eine glückliche Brautzeit. Dann die Verse 4 bis 11, Israels Abkehr von dem liebenden, fürsorglichen Gott. Und dann noch die Verse 12 und 13, das doppelte Übel Israels. Schauen wir uns zunächst den ersten Abschnitt an. Ich lese noch einmal Vers 2. So spricht der Herr, ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Gott hatte das Volk Israel mit seinen 12 Stämmen berufen, um an diesem Volk seine Gnade, seine Erwählung, seine Wahrheit nach und nach immer weiter zu offenbaren. Nun erinnert er sich an die Zeit, in der er dieses Volk soeben aus der Sklaverei befreit hat. Seine geliebte Braut hatte er aus Ägypten herausgeführt. Obwohl die Beziehung Israels zu Jahwe, dem lebendigen Gott, schon damals nicht ganz leicht war, es lief nicht alles glatt, folgte Israel ihm in seiner neuen Freiheit. In Gottes Gegenwart war Israel gut aufgehoben. Am Tag führte Gott seine Braut in der Form einer Wolkensäule oder in einer Wolke verhüllt und des Nachts in einer Feuersäule verhüllt. Außerdem versorgte Jahwe seine Braut mit Wasser, mit Nahrung auf zuverlässige Weise. Und mehr noch, er eiferte und kämpfte für seine Braut. Er beschreibt es mit einem weiteren Bild in Vers 3. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Es war in Israel ein altbekanntes Gebot, dass der erste Ertrag einer Ernte nicht den Menschen gehörte, sondern ausschließlich Gott. Also dieser Erstling war heilig. Das bedeutet, dieser Teil der Ernte war für Gott ausgesondert, nur für Gott bestimmt. Und deshalb wurde dieser Teil der Ernte in das Haus Gottes gebracht. Nun wählt Gott dieses Bild und überträgt es auf das Volk. Er selbst nämlich hatte Israel für sich ausgesondert, das heißt für sich geheiligt. Wie eine Braut mit ihrem ganzen Sein ausschließlich für ihren Bräutigam bestimmt ist, so war der Erstling der Ernte nur für Gott bestimmt. Wer sich also an Israel verging, machte sich direkt an Gott schuldig. Deshalb schlug Gott die Feinde Israels und erwies sich somit als einen treuen Bräutigam, der für seine Braut kämpft. Das gesamte Alte Testament und besonders die Geschichte Gottes mit Israel ist die Grundlage, um das Werk Jesu Christi zu verstehen. So hat Gott in seinem Handeln an Israel angedeutet und auch vorbereitet, was später durch Christus für alle Menschen ausgeweitet und bedeutsam werden sollte. Ein paar dieser beeindruckenden Parallelen werden uns heute begegnen. So berief zum Beispiel Jesus 12 Apostel, parallel zu den 12 Stämmen Israel, und mit diesen 12 Aposteln gründete er das neue Gottesvolk, die Gemeinde. Diese 12 Männer folgten Jesus in seiner Zeit des öffentlichen Dienstes, ähnlich wie damals in der Wüste Israel seinem Gott gefolgt war. Obwohl Jesus und seine Nachfolger kein Leben im Luxus führten, waren sie dennoch ausreichend versorgt. Kurz vor dem Ende seines Dienstes fragte Jesus seine Jünger, Lukas 22, Vers 35, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Nun frage ich dich, hat Jesus dich in deiner Nachfolge jemals im Stich gelassen? Hat er dich verlassen und dich dem Hunger, dem Durst oder der Einsamkeit überlassen? Oder auf welche Weise hast du bisher seine Fürsorge erlebt? Aber die noch wichtigere Frage lautet, was bedeutet es dir, dass Christus den Preis deiner Schuld bezahlt hat und dich aus der Sklaverei der Sünde befreit hat, wie damals Israel aus Ägypten? So hat er uns aus der Sklaverei der Sünde geführt. Diese letzte Frage bleibt ein wesentlicher Faktor in unserer Beziehung zu Christus. Deshalb sollten wir immer wieder darüber nachdenken. Aber kehren wir nun zu Israel zurück und schauen uns den zweiten Abschnitt in Gottes Klagelied näher an. Die Verse 4 bis 11. Israels Abkehr von dem liebenden, fürsorglichen Gott. Nachdem Gott sich in den Versen 2 und 3 an die Liebe und Treue seiner Braut erinnert hat, kommt er nun zu der verhängnisvollen Kehrtwende seines geliebten Volkes. Und ich lese nochmals die Verse 4 bis 7. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob, und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind? Und sie sagte nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Greuel gemacht. Gott zeigt hier einen starken Kontrast auf. Auf der einen Seite hat er sein Volk aus der Sklaverei befreit. Er hat die Israeliten in der Wüste vor Unfällen bewahrt. Er hat sie mit Nahrung versorgt. Er hat sie in das Land Kanaan gebracht. Dort durften sie die Frucht und das Beste des Landes genießen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat Israel sich von diesem Gott entfernt. Es hat ihn verlassen, und ist anderen Göttern nachgelaufen, die auch als Nichtse bezeichnet werden. Und sie nützen auch nichts. Dieser Widerspruch führt Gott zu der schmerzerfüllten Frage: Was haben denn eure Väter an mir Unrechtes gefunden? Zwei Dinge sind es, über die Gott hier trauert. Eine Folge der Sünde Israels ist, dass sein Land unrein gemacht wurde. Er als Eigentümer dieses besonderen Landes wurde selber verunehrt. Eine andere Folge dieser Sünde ist, dass Israel selber zu nichts geworden ist, indem es den nichtigen Götzen nachlief. Also es schmerzt Gott, dass Israel ihn so missachtet, aber es schmerzt ihn auch, dass Israel sich selbst zugrunde richtet. Und ganz Israel ist angesprochen, alle sollen es hören, alle sind schuldig. Aber in Vers 8 wird die Verantwortung der führenden Personen nochmals besonders hervorgehoben. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Nachdem dies Schlimme alles geschehen ist, stellt sich nun die Frage: Kann Gott es einfach zulassen, dass sein Volk sich immer weiter von ihm entfernt? Dass es immer weiter ins Verderben läuft? Seine Liebe zu Israel lässt aber gerade das nicht zu. Deshalb wird sowohl die abgefallene Generation von Gott zur Rechenschaft gezogen, als auch deren Nachkommen, die im Götzendienst verharren. So hörten wir in Vers 9: Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. In den Versen 10 und 11 beschreibt Gott dann, wie elend es tatsächlich um die Treue seines Volkes steht. Sogar im Vergleich zu anderen gottlosen Völkern schneidet Israel schlechter ab. Seine Untreue ist noch größer als die der Heiden. Aber nicht nur das. Israel hatte die Herrlichkeit des auserwählten Volkes Gottes zu sein. Und diese Herrlichkeit hat es wie weggeworfen. Wofür? Um sich vor toten Götzen niederzuwerfen. Götzen, die in ihrem Umfeld hoch im Kurs standen, die vielleicht in waren. Heute würden wir sagen, die vielleicht cool waren. So lesen wir Gottes Klage in Vers 10 und 11. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kitäer und seht. Sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Vielleicht hast du dich gefragt, ob es legitim ist, diese Rede als eine Klage Gottes zu bezeichnen. Ist es richtig, davon zu reden, dass Gott Schmerzen empfindet und trauert? Oder ist es vielleicht unberechtigt, ihm solche menschlichen Empfindungen und Verhaltensweisen zuzuschreiben? Diese Fragen haben mich jedenfalls beschäftigt. Man könnte ja durchaus annehmen, dass die Souveränität Gottes dieses nicht zulässt, dass er sich von Menschen so bewegen lässt. Und auch in diesem Punkt gewinnen wir mehr Klarheit, wenn wir unseren Blick auf den fleischgewordenen Gott, auf Jesus Christus, richten. Als Jesus die 12 Apostel berief, ging es ihm nicht nur um diesen kleinen, überschaubaren Kreis von Nachfolgern. Nein, er hatte etwas ganz Großes im Sinn. Er wollte an erster Stelle den Juden und dann aber darüber hinaus allen Menschen das Heil bringen. Er hatte ihnen die frohe Botschaft von Gottes anbrechendem Reich verkündigt. Er hatte Kranke geheilt, Besessene befreit ja sogar Tote zum Leben auferweckt. Er hatte sich vielfältig als den lebendigen Gott ausgewiesen, der folgerichtig auch die Vollmacht besaß, Sünden zu vergeben. Er hatte die Menschen zur Umkehr von ihren verkehrten Wegen gerufen. So lesen wir zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Doch schon wie zur Zeit Jeremias traf auch Jesus auf ein hartes Israel. Traurig stellt er fest in Lukas 13, Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Noch deutlicher wird diese Trauer in Lukas 19, die Verse 41 und 42. Als Jesus sich der Stadt, also Jerusalem, näherte und sie sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus sah dieses Elend und weinte. Wir stellen fest, dass Schmerz, Trauer, Klage in keinem Widerspruch zu der Souveränität Gottes steht. Vielmehr offenbart es diese Größe seiner Liebe, dass er als souveräner Gott sich so weit den Menschen hingibt, dass er sich sogar von ihnen verletzlich macht. So wie Gott zur Zeit Jeremias die Untreue seines Volkes ertragen musste, so erfuhr der fleischgewordene Gott Ablehnung seiner geliebten Geschöpfe. Und Johannes in seinem ersten Kapitel, in diesem ganz besonderen Text über das Wort Gottes, schreibt in Kapitel 1, Vers 11: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun richten wir den Blick auf uns selbst. Sind wir treu? Oder geht es uns wie Israel? Haben wir vergessen, dass Gott unsere tiefsten Bedürfnisse kennt und sie stillt, und haben uns vielleicht unbewusst, vielleicht auch bewusst, anderen Göttern hingegeben, die letztlich nichts nützen? Diese Götzen in unserem Umfeld heißen heute nicht mehr Baal oder Asherah. Sie tragen heute andere Namen, andere Erscheinungen. Sie sind aber dennoch genauso existent. Sie können sehr vielfältig sein. Suchst du beispielsweise deine Bedeutung in Beziehungen oder in Leistung statt in Gott? Suchst du persönliche Erfüllung in der Arbeit statt in Gott? Suchst du Sicherheit in Versicherungen oder in aussichtsreichen Investitionen statt in Gott? Suchst du die Befriedigung deiner Sehnsüchte in der Pornografie statt bei Gott? Es müssen nicht einmal per se schlechte Dinge sein. In vielen Fällen sind es sogar richtig gute Dinge, die für uns zum Götzen werden können. Nämlich, wenn sie einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben bekommen. Das kann zum Beispiel auch zutreffen auf Ernährung oder Gesundheit, Klima, Sport, Musik, Internet. Viele Dinge, die an für sich nicht schlecht sind. Dabei ist Götzendienst in erster Linie eine Sünde gegen Gott. Im ersten der 10 Gebote heißt es, 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dieses ist wohl das Gebot, das wir am häufigsten übertreten. Warum? Wir können letztlich keines der anderen Gebote brechen, um nicht auch gegen dieses Gebot verstoßen zu haben. Denn indem wir irgendeine sündige Tat begehen, ist uns irgendetwas wichtiger geworden als Gott. Allerdings lässt sich am Götzendienst auch gut aufzeigen, welche verheerende Folgen es im Leben des Menschen verursacht, so einem Götzen nachzulaufen. Gott hat es in seiner Klage folgendermaßen zum Ausdruck gebracht: Sie sind dem Nichts oder dem Götzen nachgelaufen und sind selber zu nichts geworden. In anderen Worten, Götzendienst führt früher oder später in die Zerstörung. Wer zwischenmenschliche Beziehungen über seine Beziehung zu Gott stellt, wird irgendwann erkennen, dass Sünde menschliche Beziehungen beeinträchtigt, und so wird die größte Hoffnung enttäuscht werden. Wer seine Bedeutung in Leistung sucht, wird irgendwann in seinem Leben erkennen, dass selbst Erfolg die innere Leere nicht ausfüllen kann. Wer die persönliche Erfüllung primär in der Arbeit sucht, wird höchstwahrscheinlich seine Familie, seine Freunde, die Gemeinde vernachlässigen und steht irgendwann einsam da. Wer in der Pornografie seine Befriedigung sucht, wird schnell seine Gedanken vergiften, Menschen lediglich als Sexobjekte betrachten und möglicherweise seine Ehe oder andere Beziehungen ruinieren. Und das sind nur einige mögliche Szenarien, aber sie reichen, um uns daran zu erinnern, dass Götzendienst früher oder später in die Zerstörung führt. Und dabei möchte Gott doch, dass wir leben. Und damit kommen wir zum dritten Abschnitt in Gottes Klagelied. Ich lese nochmal die Verse 12 und 13. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Nachdem Gott nun die Untreue seines Volkes beklagt hat, geht er sozusagen mit Israel vor Gericht. Er ruft den Himmel an als Zeugen, um danach die Anklage vorzutragen. Dieses Bild erinnert uns an die Bundeserneuerung des Volkes Israel im Lande Moab, kurz bevor Mose starb und kurz bevor Israel in das verheißene Land einziehen konnte. Damals hatte Mose dem Volk Segen und Fluch vorgelegt. Würde Israel Gott nachfolgen und ihm treu bleiben, dann würde es Leben haben, Überfluss, die Fülle. Würde Israel sich aber abwenden von Gott, dann würde der Segen ausbleiben. Stattdessen würde der Fluch eintreffen und Zerstörung mit sich bringen, Leiden und so weiter. Und nachdem Mose damals Israel so klar diese zwei Seiten vorgetragen hatte, lesen wir folgende Worte Moses in 5. Mose Kapitel 30, die Verse 19 und 20. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben. Wir sehen, bereits bei jenem Ereignis war der Himmel Zeuge des Geschehens. Die Quelle des Segens und die Quelle des lebendigen Wassers war den Israeliten so deutlich vor Augen gemalt worden. Deshalb ist ihre Schuld doppelt. Obwohl Israel die Quelle des Lebens so gut kannte, hat es sich von ihr weggewandt. Es hat diese Quelle verlassen. Und dann das zweite Übel folgt dann darauf. Sie haben sich den anderen Götzen zugewandt, diesen, die nichts nützen. Gott spricht hier in einem starken Bild. Als lebendige Quelle ist er selbst der Inbegriff des Lebens, und zwar Leben im Überfluss. Bei einer ständig fließenden Quelle muss niemand sich sorgen, zu wenig Wasser zu bekommen. Man nimmt im Moment gerade so viel, wie man braucht, wie man nötig hat, doch die Quelle fließt ununterbrochen weiter. Und dieses ist ein Sinnbild für ständigen Überfluss. Im paraguayischen Chaco, wo ich herkomme, gibt es keine Quelle. Zudem treten dort immer wieder Trockenzeiten auf, die sich manchmal sogar über Jahre ziehen können. Die ganze Landwirtschaft und auch die Viehzucht ist aber faktisch abhängig von diesem lebensnotwendigen Wasser. Deshalb hat man über die Jahrzehnte die Methoden, wie man das Wasser sammeln und aufbewahren kann, ständig weiterentwickelt und optimiert, um hier besser mit diesen Naturphänomenen klarzukommen. Dennoch ist es wiederholte Male vorgekommen, dass die Dürre so heftig wurde, dass alle Wasserreserven austrockneten. Das führte dann zu wirtschaftlichen Krisen, aber viel mehr als das. Das wurden wortwörtliche Dürreperioden. Diese Erfahrungen haben sich in vielen Chaco-Bewohnern tief eingegraben, sodass das Wasser als eines der kostbarsten Güter angesehen wird, welches auf keinen Fall verschwendet werden darf. Nun war eines Tages ein solcher Chaco-Bewohner bei Pierre und Mary Jane zu Besuch. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Er sah diesen Wassertrog, der da im Hof steht. Ständig fließt das Wasser hinein und ständig fließt der Wassertrog über. Das kann doch nicht sein. Pierre versuchte ihm zu erklären, dass es sich dabei um eine Quelle handelt, die ständig fließt, dass es keinen Sinn machen würde, hier jetzt die Wasserzufuhr zu stoppen. Und dennoch sträubte sich das Innerste dieses Besuchers gegen diesen Anblick, weil es für ihn dieses Empfinden hervorrief, dass Wasser hier vergeudet wurde. Und gerade darin liegt die starke Botschaft dieses Bildes. Frisch und fröhlich verschwendet die Quelle Tag für Tag ihr Wasser. Und sie muss sich um morgen keine Sorgen machen, denn morgen fließt sie weiter. Und übermorgen auch. Sie wird nämlich immer weiter gespeist von einer größeren Quelle. Und so eine nicht versiegende Quelle ist unser Gott. Er kennt unsere tiefsten Bedürfnisse und er hat Mittel im Überfluss, um unsere Mängel und Sehnsüchte zu stillen. Diesen lebendigen Gott für tote Götzen zu tauschen, ist wie eine lebendige Quelle zu verlassen und sich auf rissige Zisternen zu verlassen. Dabei können Zisternen den Wert einer Quelle bei weitem nicht wettmachen. Erstens, Zisternen müssen mühsam gebaut werden. Zweitens, Zisternen geben kein Wasser. Im besten Fall können sie Wasser auffangen und aufbewahren. Aber sie können das Wasser nur so lange liefern, wie der Vorrat reicht, und dann ist es aus. Und drittens, bei Zisternen besteht die akute Gefahr, dass sich Risse bilden. Wenn das geschieht, folgen zwei üble Konsequenzen. Einmal sickert das wertvolle Wasser weg in den Boden, und dann kommt noch unerwünschter Schmutz durch diese Risse in die Zisterne hinein. Zurück bleibt ein Rest von abgestandenem Wasser, vielleicht auch nur stinkender Schlamm. Was ist das im Vergleich zu einer Quelle, die jeden Tag ihr frisches Wasser spendet und das im Überfluss? Im Bild verstehen wir diese Botschaft recht gut. Aber sobald es zu unserem Alltag kommt, ist das häufig gar nicht so leicht zu unterscheiden, ist das jetzt Gott oder ist es ein Götze, der da so verlockend aussieht. Satan ist ein Meister im Verführen. Ja, nach Johannes 8 ist er der Vater der Lüge. Die Verführungsmacht Satans ist heute genau wie damals die Macht der Götzen. Sie versprechen uns etwas, wonach wir uns sehnen, und im Nachhinein, und oftmals erst viel später, zeigt sich, dass es eine Falle war. Und in vielen Fällen führt so ein Götze eine Person in die Abwärtsspirale einer Sucht. Was kann uns helfen, derartige Götzen zu erkennen und zu entlarven? Man könnte hier unterschiedliche Dinge anführen. Ich möchte mich allerdings auf einen Punkt beschränken, den wir in Gottes Klagelied finden. Vielleicht ist es euch bereits aufgefallen, er hat es zweifach betont. Sowohl die Väter in Vers 6 als auch die führenden Personen des Volkes in Vers 8 werden beschuldigt und nämlich ihre Ausrichtung von Gott abgewandt zu haben. Sie sagten nicht, wo ist der Herr? Oder wörtlich, wo ist Jahwe? In anderen Worten, sie suchten Gott nicht mehr. Und diese Tatsache führte sie auf das Glatteis des Götzendienstes. Dabei ist es, wie das Sprichwort sagt, wer Falschgeld identifizieren will, muss nicht notwendigerweise alle Varianten des gefälschten Geldes kennen. Stattdessen muss er das echte Geld gut kennen. Dann wird er jede Abweichung der Norm als gefälschtes Geld identifizieren. Also, es ist wichtig, dass wir das echte Geld kennen. Es ist wichtig, dass wir den wahren Gott kennen und ihn suchen. Wir alle stehen in der Gefahr, genau wie Israel, diesen Weg einzuschlagen. Und es kann auch geschehen, dass wir in unserem Leben in gewissen Bereichen einem Götzen folgen. Solche Götzen können sich bisweilen extrem fest in unserem Leben verankern. Manchmal reicht es dann nicht aus, einfach ins stille Kämmerlein zu gehen, Gott diese Schuld zu bekennen, wenn man von den Ketten solcher Götzen befreit werden will. Sollte das bei dir der Fall sein, dann möchte ich dich heute ermutigen, das Gespräch mit einem Gläubigen oder mit einer gläubigen Person aufzusuchen. Gott hat uns nämlich diesbezüglich eine wunderbare Verheißung gegeben. Wir finden sie in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Und dann heißt es, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Sünden. Darauf liegt ein besonderer Segen. Darin liegt besondere Kraft, Ketten von Götzen zum Beispiel zu sprengen. Gott will, dass wir heil werden. Er will, dass wir leben. Er ist kein Spielverderber. Im Gegenteil, er möchte, dass wir den Betrug der falschen Götzen absagen und zu ihm, der lebendigen Quelle, kommen und leben. Als Jesus am Kreuz hing, war er wieder von Israel verlassen. Sogar von seinen Jüngern, bis auf wenige Ausnahmen. Die eigene Sicherheit war den Jüngern wichtiger geworden, als in dem Moment die Gemeinschaft mit Christus zu bewahren. Als Jesus am Kreuz hing, erfüllte er die Forderung des vollkommenen Gesetzes Gottes. Er trug nämlich die Strafe, die uns hätte treffen müssen. Und weil er fehlerlos war, konnte er diesem vollkommenen Gesetz Gerechtigkeit verschaffen. Und gleichzeitig hat er dadurch uns Gerechtigkeit verschaffen, weil er für uns diese Strafe trug. Und das gilt für alle, die sein stellvertretendes Opfer in Anspruch nehmen. Christus war derjenige, der bereits Israel während der Wüstenwanderung sicher führte und es mit allem versorgte, was es brauchte. Als Gott sich in Jesus offenbarte, wurde derjenige sichtbar, der unsere tiefsten Bedürfnisse kennt und sie zu stillen vermag. Er will uns auch die Kraft geben, der Macht der Götzen zu entfliehen, damit wir in ihm erfülltes Leben finden. Suchst du Bedeutung, Anerkennung, Wertschätzung, Sicherheit? Dann komm doch zur Quelle des Lebens. Sie fließt für dich und für mich und für die anderen und dann fließt sie immer noch im Überfluss. Jesus Christus spricht heute zu dir und zu mir wie in Johannes 7, Vers 37. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir stehen staunend vor dir mit leeren Händen. Wir haben dir nichts zu bieten. Und gerade deshalb willst du uns mit deiner Gnade beschenken. Du kennst unseren Durst und du willst ihn stillen. Wir bringen dir unsere Götzen. Vergib uns, dass wir ihnen nachgelaufen sind und hilf uns, wirklich mit ihnen zu brechen. Lass uns von Neuem erkennen und erfahren, dass du unsere Sehnsüchte kennst und dass nur du sie wahrhaftig stillen kannst. Wir preisen dich für deine Gnade und Güte und bitten dich, verherrliche deinen Namen durch uns. Amen.